my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 2. April 2015. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna mit folgenden Themen. Urteil im Fluchthelferprozess. Freiburger Landgericht mitverantwortlich für Massensterben im Mittelmeer. Und Ostermarsch Mülheim für Frieden und sozialen Fortschritt. Doch zunächst hört ihr die Fokus Südwest Nachrichten wieder einmal mit dem Landesthema Abschiebungen. Abschiebung aus Freiburg reißt Paar auseinander. Wie das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung berichtete, wurde am 24. März ein Ehepaar durch die Abschiebung des 20-jährigen Mannes getrennt. Seine Frau besitzt eine Niederlassungserlaubnis. Sie lebt schon seit Jahren in Freiburg. Dies war für die deutschen Behörden offenbar kein Grund, auf die Abschiebung zu verzichten. Das Freiburger Forum sieht darin einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, die den Schutz von Ehe und Familie garantiert. Die Abschiebung traf das junge Paar völlig unerwartet. Sie gingen auf einen Anruf hin ahnungslos zur Polizei, wo sie davon informiert wurden, dass die Abschiebung nun direkt anstünde. Der Betroffene musste dableiben, seine Frau konnte nur noch schnell nach Hause gehen, um das Nötigste zusammenzupacken, bevor ihr Mann zum Baden-Airpark transportiert wurde, von wo aus er nach Belgrad abgeschoben wurde. Ein Eilantrag des Rechtsanwalts wurde von den Behörden abgelehnt. Der Betroffene hätte das Recht gehabt, einen Asylantrag zu stellen und dies hätte die Abschiebung gestoppt, aber über diese Möglichkeit wurde er von niemandem informiert. Erst im Nachhinein gab sich der Sprecher des Regierungspräsidiums gegenüber der Badischen Zeitung verwundert, dass der Mann keinen Asylantrag gestellt hatte. Auch vermittelte der Regierungspräsidiumssprecher durch Ausdrücke wie »ohne Papiere« und »illegal« ein völlig falsches Bild des jungen Rom. Dieser war geduldet und hatte am Tag vor der Abschiebung eine Arbeitserlaubnis erhalten. Sein Job hätte in wenigen Tagen begonnen. Kretschmann bedient sich »Das Boot ist voll« Rhetorik und will Abschiebungen aus Erstaufnahmeeinrichtungen. Zum wiederholten Mal macht der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, Stimmung gegen Flüchtlinge und für schnellere Abschiebungen. So erklärte er am 26. März im ARD-Morgenmagazin, bezogen auf steigende Zahlen von Flüchtlingen und die Dauer von Asylverfahren, es sei, Zitat, vor allem notwendig, dass die Verfahren beschleunigt werden. Das heißt, dass die, die kein Recht auf Asyl bekommen, dass wir die auch zurückführen können, schneller, damit für die, die es tatsächlich benötigen, auch der notwendige Platz da ist. Zitat Ende. Es ist kein Platz für Flüchtlinge. Beste, das Boot ist voll Rhetorik, aber nicht von NPD, CSU oder Pegida, sondern vom ersten grünen Ministerpräsidenten. Für die Beschleunigung der Asylverfahren forderte er erneut mehr Personal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Kretschmann setzt sich für eine Beschleunigung der Asylverfahren auf 3 Monate ein, denn, so Kretschmann in der ARD, solange bleiben die Flüchtlinge in den Erstaufnahmeunterkünften und dann kommen sie ja in die Kommunen. Und das müssen wir verhindern, dass Menschen, die gar kein Asyl dann bekommen, endgültig, dass wir die schon in die Kommunen schicken. Zitat Ende. Diese Aussagen sind auch im Hinblick auf die neuen Landeserstaufnahmestellen interessant. Es kann eigentlich kein Zweifel daran bestehen, dass die Erstaufnahmestellen, eine eröffnet 2017 in Freiburg, gleichzeitig auch Erstabschiebestellen werden sollen. Dass die Einrichtung neuer Landeserstaufnahmestellen für Flüchtlinge keinesfalls ein humanitärer Akt ist, wie es denn zum Beispiel die Stadt Freiburg gerne verkauft, sondern diese Vermehrung der Erstaufnahmestellen eng verknüpft ist mit einer weiteren Zunahme von Abschiebungen, zeigt auch die Aussage vom innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Stefan Meyer, CSU. Er erklärt gegenüber der Passauer Neuen Presse bezogen auf Forderungen der Länder nach mehr finanziellen Mitteln für Flüchtlingsunterbringung, Zitat, weitere Leistungen des Bundes seien nur unter klaren Bedingungen vorstellbar. So müssten die Länder bereit sein, zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtungen einzurichten und die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen. Abschiebungen direkt aus der Lea. Erster Sammelcharter in den Kosovo. Gestern fand nach längerer Unterbrechung zum ersten Mal wieder ein Sammelabschiebeflug in den Kosovo statt. Insgesamt 66 Personen wurden abgeschoben, darunter 6 Kinder bzw. Jugendliche. Von den Abgeschobenen kamen 32 Personen aus Baden-Württemberg. Ein Großteil der Betroffenen sei direkt aus der Landeserstaufnahmestelle abgeschoben worden, so ein Sprecher des Innenministeriums. Dort haben die Geflüchteten praktisch keine Möglichkeit, Gründe für ein Bleiberecht jenseits des Asylantrags geltend zu machen, geschweige denn die Chance auf Integration in die Gesellschaft. Einige der Abgeschobenen hätten laut Innenministerium allerdings schon länger in Deutschland gelebt. Tatsächlich trifft der Hardliner-Kurs, der auf eine vorübergehend verstärkte Einreise von Kosovo-AlbanerInnen in den letzten Monaten bezogen ist, auch Roma-Flüchtlinge, die schon seit Jahren in Deutschland leben, hier integriert sind und nun mit einer plötzlichen verstärkten Abschiebegefahr konfrontiert sind. Dieser Abschiebecharter zeugt von einem dramatischen Wandel in Diskurs und Politik innerhalb von gerade einmal 3 Jahren. Noch Anfang 2012 zog die damals neue Landesregierung ein generelles humanitäres Bleiberecht für Roma aus dem Kosovo in Erwägung und schickte vor diesem Hintergrund eine Delegation in das Land. Diese kam schlecht informiert zurück. Die Betroffenen lebten weiterhin mit prekärem Aufenthaltsstatus. Und inzwischen setzt Ministerpräsident Kretschmann an vorderster Front für Asylschnellverfahren und rasche Abschiebungen in den Kosovo ein.
Thank you.
Am 26. März fiel das Urteil im Prozess gegen drei Männer, die im Freiburger Umland den Diebstahl von Blankopässen aus Rathäusern in Auftrag gegeben haben sollen, um sie an syrische Flüchtlinge weiterzuvermitteln. Diese konnten dank der gefälschten Dokumente ihre Flucht aus der Türkei nach Deutschland fortsetzen. Die beiden Hauptverantwortlichen wurden zu über 3 bzw. über 5 Jahren Haft verurteilt. Der Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen hatte den Prozess beobachtet und im Vorfeld einen Freispruch gefordert. Wir sprachen mit David Werdermann vom AKJ darüber, wie das Landgericht Freiburg seine doch ganz andere Sicht begründet und was dieses Urteil bedeutet.
3 Männer, 2 Hauptverantwortliche und einer, der ihnen dabei geholfen hat, sollen über Jahre Diebstähle von Blankopässen in südbadischen Rathäusern in Auftrag gegeben haben. Diese Pässe wurden syrischen Flüchtlingen in der Türkei übermittelt. Sie konnten damit die Grenze zur EU übertreten. Ein extra eingerichteter Ermittlerring hatte ihre Tätigkeit aufgedeckt und seit Januar liefen die Verhandlungen vor dem Amtsgericht in Freiburg. Nun ist gestern das Urteil gefallen. Die 2 Hauptangeklagten wurden beide zu Freiheitsstrafen verurteilt. 3 Jahre und 9 Monate für den einen und 5 Jahre und 3 Monate für den anderen. Darüber möchte ich nun mit David Werdermann vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen sprechen. Der AKJ hat den Prozess beobachtet. Guten Morgen, David.
Guten Morgen.
Vor Prozessbeginn hattest du schon einmal hier ein Interview gegeben. Der AKJ hatte nämlich einen Freispruch für die Angeklagten gefordert. Was sagt ihr nun zu diesen Urteilen? Sind die Strafen viel höher, als ihr realistischerweise erwartet hattet?
Ja, wir hatten ja einen Freispruch erwartet und sehen auch immer noch erhebliche rechtliche Bedenken hinsichtlich des Urteils des Landgericht Freiburg. Es ist teilweise auf unsere Argumente eingegangen. Wir hatten damals in unserer Stellungnahme gesagt, dass sich die Fluchthelfer auf den rechtfertigen Notstand nach § 34 Strafgesetzbuch berufen können, weil sie halt den Flüchtlingen helfen, die sich in einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben befinden. Dazu hat jetzt das Gericht ausgeführt, dass sich die Flüchtlinge in der Türkei, wo sie zwischenzeitlich waren, nicht mehr in einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben befinden und das Gericht ist insofern nicht unserer Argumentation gefolgt. Dabei würden wir sagen, dass auch in der Türkei möglicherweise eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben besteht.
Der Verteidiger hatte argumentiert, dass die Fluchthelfer zumindest davon ausgehen konnten, dass sich die Flüchtlinge in einer Gefahr befanden, auch wenn das objektiv anders gewesen sein mag. Auch dem ist das Gericht nicht gefolgt.
Ja, das Gericht stellt maßgeblich darauf ab, dass den Flüchtlingen nicht direkt aus Syrien nach Deutschland geholfen wurde, sondern aus der Türkei. Und bei einem Angeklagten war es wohl so, dass der nicht genau wusste, über welches Land die Flüchtlinge einreisen. Bei diesem hat dann das Gericht darauf abgestellt, dass er aber keinen Rettungswillen besessen hat. Und sie stellen dann relativ hohe Anforderungen an diesen Rettungswillen, sagen nämlich, dass ihm letztendlich die Flüchtlinge gleichgültig gewesen seien. Also dass es ihm nicht um die Flüchtlinge ging, sondern maßgeblich um das Geld ging. Das ist ja problematisch, weil er ja trotzdem da wusste, dass er möglicherweise Leuten aus einer Notsituation hilft. Und das führt dann dazu, dass rein die Motivation, die die Person hatte, bestraft wird und es eigentlich auf den objektiven Rechtsgüterschutz gar nicht mehr ankommt.
Der Bundesgerichtshof hatte Ende Februar in einem Berufungsprozess 2 Männer verurteilt, die syrischen Flüchtlingen dabei halfen, von Griechenland nach Deutschland zu kommen. Welchen Einfluss hatte dieses Urteil in höherer Instanz auf die Rechtsprechung im Freiburger Fall?
Ja, das könnte schon auch Einfluss gehabt haben. Es geht dabei um die Frage, ob die Einreise überhaupt unerlaubt ist. Und zwar ist sie nicht unerlaubt, wenn die Flüchtlinge sich auf das Asylrecht berufen, unmittelbar bei der Einreise zumindest. Dann kann man einerseits über das grundgesetzliche Asylrecht einen Rechtfertigungsgrund sehen, andererseits aber auch über den Artikel 31 Genfer Flüchtlingskonvention. Und im Fall der vom Bundesgerichtshof verhandelt wurde, ging es um die Einreise aus Griechenland und um die Frage, ob Griechenland weiterhin als sicherer Drittstaat angesehen werden kann. In diesem Sinne, offiziell ist ja Griechenland weiterhin sicherer Drittstaat. Das heißt, wer sich einmal in Griechenland befindet, hat kein Recht auf Asyl in Deutschland. Allerdings geht die Rechtsprechung seit einigen Jahren bereits davon aus, dass nicht nach Griechenland abgeschoben werden kann, weil in Griechenland Flüchtlingen eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung droht, weil das Asylsystem völlig überlastet ist und sie meistens auf der Straße sind. sitzen ohne jegliche Versorgung. Jetzt hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass diese Rechtsprechung, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, keine Auswirkung auf die Schleusertätigkeit hat, was in gewisser Weise zynisch ist, weil es dazu führt, dass wenn man Leuten aus einer Situation hilft, die laut höchstrichterlicher Rechtsprechung als unmenschliche und erniedrigende Behandlung angesehen wird, dann macht man sich weiterhin strafbar.
Und im Freiburger Fall ging es ja eben um die Einreise aus der Türkei, also einem Nicht-EU- und Nicht-Schengen-Staat. Das müsste dann doch einen Unterschied ausgemacht haben.
Das müsste grundsätzlich kann man sich dann auf das Asylrecht berufen. Da hat das Gericht dann argumentiert, dass sich die einreisenden syrischen Flüchtlinge nicht unmittelbar bei der Einreise darauf berufen haben. Also sie sind nicht quasi, als sie aus dem Flugzeug gestiegen sind, sofort bei der Grenzkontrolle, haben sie nicht sofort Asyl beantragt. Es ist halt schon auffraglich, ob das so rechtlich richtig ist, weil es auch bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung dazu gibt, dass man sich erstmal beispielsweise einen Rechtsrat einholen kann, bevor man einen Asylantrag stellt. Darauf geht das Landgericht gar nicht ein. Abgesehen davon ist die Frage, ob hier die Angeklagten, also die Fluchthelfer, wussten, zu welchem Zeitpunkt Asyl beantragt wurde oder ob sie nicht beispielsweise davon ausgegangen sind, dass die syrischen Flüchtlinge direkt bei der Einreise auch Asyl beantragt. Wozu sie allen Grund haben letztendlich, weil man als syrischer Flüchtling eigentlich hundertprozentige Anerkennungschancen hat.
Du hast jetzt ein paar Kritikpunkte schon angesprochen. Habt ihr noch weitere Kritik an dem Urteil?
Ja, also letztendlich darf man natürlich die politische Dimension des Urteils nicht verkennen. Die Verfolgung und Kriminalisierung von Fluchthelfern führt dazu, dass die Leute verstärkt aufs Mittelmeer ausweichen. Das Mittelmeer ist inzwischen zum Massengrab geworden. Die Menschen sitzen in der Türkei fest, aber auch in anderen Staaten. Ihnen wird jegliche Hilfe abgesprochen. Über die Landgrenze können sie nicht einreisen. Da gibt es Pushback-Operationen von griechischen Grenzschützern. Ja, letztendlich bleibt nur der Weg übers Mittelmeer. Und insofern kann man sagen, dass das Landgericht Freiburg mit der Kriminalisierung von Fluchthelfern mitverantwortlich ist für das Massensterben im Mittelmeer.
Habt ihr irgendwelche Hoffnungen, dass die Rechtsprechung sich in absehbarer Zeit ändert? Gibt es da irgendwelche wackeligen Punkte, die vielleicht noch gekippt werden könnten?
Ja, das ist schwierig. Also die letzten Urteile, die da ergangen sind, lassen uns nicht viel hoffen. Was das Landgericht Freiburg jetzt schon irgendwie in gewisser Weise bei der Strafzumessung berücksichtigt haben, was allerdings auch ein bisschen zynisch ist, da haben sie dann schon sind darauf eingegangen, dass die Flüchtlinge wahrscheinlich den Fluchthelfern auch dankbar gewesen sind. Das haben sie dann bei der Strafzumessung zugunsten der Angeklagten berücksichtigt. Allerdings, das ganze System ist natürlich krank. Ne? Also das Problem ist einfach, dass es keine legalen Möglichkeiten nach Europa gibt und das Asylrecht ist natürlich nichts wert, wenn man keine Möglichkeit hat, auf europäisches Territorium zu bekommen und Asyl zu beantragen.
David Werdermann vom AKJ Freiburg zur Verurteilung zweier Fluchthelfer am Freiburger Landgericht.
Thank you.
Aus kleinen Anfängen ist er entstanden. Inzwischen erfährt er regen Zulauf, der Ostermarsch in Mülheim. Mein Kollege Konrad sprach darüber mit Ulrich Rodewald vom Friedensrat Mülheim.
Ostermarsch in Mülheim. Es ist an der Zeit, eine Welt in Frieden. Ich bin jetzt verbunden mit Ulrich Rodewald. Servus.
Guten Morgen.
Montag wieder hier Friedensmarsch bzw. Ostermarsch in Mülheim. Ostern ist natürlich der Zeitpunkt, an dem das immer wieder startet. Und in der Region seid ihr so etwas die Letzten der Art.
Oder die Ersten. Wir veranstalten den Ostermarsch hier in Mülheim seit 1998. Haben begonnen mit 20 Teilnehmern und aktuell sind wir zwischen 350 und 400 Menschen, die sich jeden Ostermontag versammeln, um ihren Einsatz für friedliche Konfliktlösungen zu dokumentieren. Wir treffen uns jetzt am Ostermontag wieder um 14 Uhr vor den Toren der Kaserne der deutsch-französischen Brigade. Und da sind wir schon gleich bei einem Hauptpunkt unserer Aktivitäten. Das ist deutlich und öffentlich zu machen, um was es sich handelt bei der deutsch-französischen Brigade. Dies ist kein Instrument der Völkerverständigung, der Völkerfreundschaft, so wie sie von den Regierenden immer dargestellt wird, sondern die deutsch-französische Brigade ist ein militärischer Großverband, ausgerüstet, ausgebildet dazu, Kriege zu führen in aller Welt. Und das tut sie auch. Sie tut es in Afghanistan, sie tut es in Afrika, in Mali, sie tut es in der Elfenbeinküste, sie tut es am Kap von Afrika, in Somalia. All dies sind Punkte, auf die wir aufmerksam machen wollen an diesem Tag. Und wir wollen natürlich deutlich machen, dass wir in einer Situation stehen, in der die NATO immer weiter an Russland heranrückt. Es gibt wieder Krieg in Europa, diesmal in der Ukraine. Wie immer die handelnden Parteien diesen Konflikt auch benennen, es handelt sich um einen Krieg. Darauf wollen wir aufmerksam machen, die Gefahren, die drohen, die zeigen, wie brüchig die friedliche Situation ist und dass es wichtig ist, dass Menschen aufstehen und sagen, eine Welt in Frieden ist möglich.
Mülheim, deutsch-französische Brigade, das heißt natürlich immer auch so ein bisschen Zusammenarbeit mit dem Elsass, sprich mit den dortigen Friedensbewegungen. Ihr habt ja diesen Aufruf hier auch zweisprachig gestartet. Kommen da auch Menschen aus dem Elsass dazu?
Es kommen auch Menschen aus dem Elsass, aber ich müsste flunkern, wenn ich sagen würde, es sind ganz viele. Es sind vereinzelte Menschen. Die Friedensbewegung im Elsass ist auch nicht breit aufgestellt. Also unsere ist ja schon nicht breit aufgestellt, also die in Deutschland. Es sind immer noch viel zu wenige, die wirklich aktiv sich betätigen. Und im Elsass sieht es noch dramatischer aus. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben Kontakte zu Menschen in Mülhus. Wir haben Kontakte auch zur Schweiz, zu Basler Friedensfreunden, die auch da sein werden. Aber das sind versprengte kleine Häufchen. Wir sind froh, dass wir nicht nur den südwestlichsten Ostermarsch in Deutschland veranstalten. Wir sind froh, dass wir das jetzt schon über Jahrzehnte tun, dass sich dieses Datum einer wachsenden Beliebtheit erfreut bei Jung und Alt. Nicht nur bei Menschen, die alljährlich zu uns kommen, sondern immer wieder sind auch neue Menschen dabei. Und das stimmt uns froh und gibt uns Mut für weitere Aktionen.
Und gerade hier aus Freiburg, ich habe mich da ein bisschen umgehört, da haben sie immer gesagt, hier wende dich ganz einfach an Mülheim, an Friedensrat und so, weil in Freiburg hat ja praktisch keine französische Kaserne mehr hier. Mhm. Und jetzt geht alles nach Mülheim.
Genau. Das ist gerade Ostern, gerade der Ostermarsch ist wirklich für die Region hier der zentrale Treffpunkt von Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, für friedliche Konfliktlösung. Wir werden in diesem Jahr aufmerksam machen, insbesondere auf die Kosten, die Rüstung selbst ja in sogenannten Friedenszeiten verursachen. Wir haben ein Millionenprogramm wieder in Investitionen in die deutsch-französische Brigade, Gelder, die anderswo fehlen. Wir hatten ja gerade den Streik von Lehrern, die dafür eintreten, besser besoldet zu werden. Vorgeblich ist kein Geld da. In der Rüstung ist man fix. Für die Bildung tut man zumindest nicht so viel. Das wird einer der Schwerpunkte sein. Wir haben Aktive aus der Gewerkschaftsbewegung, der Vorsitzende des DGB Freiburg wird etwas sagen zum Konflikt in der Ukraine. Der Vorsitzende DGB Waldkirch wird etwas sagen zur Verteidigungsministerin, zu der Politik, die in Deutschland mehr und mehr Fuß fasst, nämlich nicht zu setzen auf zivile Konfliktlösung, sondern mehr und mehr zu setzen auf militärische Auseinandersetzung, so dass wir eine breite Palette von Themen ansprechen. Wir haben aufs Wetter geschaut, es wird besser als heute. Und wir haben fast alles vorbereitet. Von daher unsere ganz herzliche Einladung an Jung und Alt, an Kind und Kegel, kommt am Ostermontag 14 Uhr vor die Tore der Kaserne der deutsch-französischen Brigade in Mülheim.
Und wem das Ganze zu schnell gewesen ist, es gibt natürlich noch eine Webseite, da sind auch noch Informationen drauf.
Genau.
Friedensrat.org. Das war Ulrich Rodewald vom Friedensrat.org. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Das war Ulrich Rodewald zum Ostermarsch in Mülheim. Dieser beginnt am Ostermontag, den 6. April um 14 Uhr vor der Robert-Schumann-Kaserne in Mülheim. Damit endet auch Fokus Südwest. Ihr hörtet die Ausgabe vom 2. April 2015, produziert von Radio Dreieckland. Die Musik kam von Balkan Balagan, GEMA-frei zur Verfügung gestellt, und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.